Hallo und herzlich willkommen bei Chief Digital Mom. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich vor allem, dass du überhaupt wieder eingeschaltet hast, denn du wirst festgestellt haben, dass ich nach den ersten zwei Folgen direkt mal in eine lange und sehr ausgedehnte Sommerpause gegangen bin. Ja, dafür möchte ich mich entschuldigen oder zumindest dafür entschuldigen, dass ich länger nichts mehr von mir habe hören lassen, aber die gute Nachricht ist, ich bin nicht ganz untätig gewesen in der letzten Zeit. Ich habe einige sehr interessante Gespräche arrangiert, da wird also einiges kommen in den nächsten Wochen und ich habe auch ein super spannendes Thema heute mitgebracht. Heute wird es nämlich um das Thema künstliche Intelligenz gehen, Kurzform KI. Ja, warum dieses Thema? Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir über Digitalisierung sprechen, über den digitalen Wandel an sich, Technologien, schwingt dieses Thema künstliche Intelligenz immer irgendwie mit. Und ich habe das Gefühl, es schwingt immer mehr und es schwingt immer stärker. Vor allem aber entstehen jetzt schon sehr konkrete Bilder in unserem Kopf. Also angefangen beim selbstfahrenden Auto, bis hin zu humanoiden Robotern, bis hin zu Algorithmen, die wir so gar nicht wahrnehmen, aber die quasi wie Menschen denken und uns möglicherweise in ihre Kontrolle bringen. Also da ist teilweise schon sehr, sehr viel Fantasie im Spiel, aber diese Fantasie muss man ernst nehmen, vor allem aber muss man auch darüber reden. Ich bin ziemlich sicher, dass es auch nicht das letzte Mal sein wird, dass ich hier in diesem Format über künstliche Intelligenz sprechen werde, aber ich wollte auf jeden Fall mal so einen ersten Auftakt setzen und habe mir dafür eine sehr spannende Gesprächspartnerin gesucht und das ist die Nathalie Bayer. Nathalie und ich, muss man dazu sagen, kannten uns bis vor ein paar Wochen gar nicht. Wir haben uns kennengelernt in einer Facebook-Gruppe, die heißt Women in Tech Dach. Bis vor kurzem hieß sie Women in Tech Germany. Das ist eine sehr spannende Gruppe, kann ich nur empfehlen. Jeder, der sich für Technologie interessiert, der sollte da mal reinschauen. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt wirklich nur für Frauen ist, weil sie Women in Tech heißt. Hier finden viele spannende Diskussionen statt. Hier werden sehr coole Inhalte kuratiert. Also schaut mal rein, wenn ihr Bock habt. Da haben wir uns kennengelernt. Genau genommen habe ich einen Shoutout gemacht und Nathalie hat sich gemeldet. Und Nathalie ist quasi perfekt gewesen für diese erste Folge über KI, denn Nathalie ist selbst KI-Unternehmerin, könnte man sagen. Sie hat mit ihrem Mann ein Unternehmen gegründet und berät vor allem kleine und mittelständische Unternehmen dahingehend, wie sie KI in ihre Prozesse integrieren können. Ja, daraus geworden ist ein super spannendes und kurzweiliges Gespräch eben über dieses wirklich sehr weitreichende Thema. Ich bin auf jeden Fall schlauer aus diesem Gespräch herausgegangen und ich hoffe, dass auch du einige wertvolle Impulse mitnehmen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Nathalie, künstliche Intelligenz ist ja das Thema heute und ich glaube, es gibt kaum ein Thema, um das sich derzeit so viele Mythen ranken und wo echt krasse Dystopien auch teilweise gezeichnet werden. Und ich glaube, so ein ganz hartnäckiger Mythos ist, das sind Mathematiker oder Informatiker oder halt super hochqualifizierte Ingenieure, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also krasse, super nerdige Menschen. Ja, aber du, Nathalie, du beschäftigst dich ja auch Tag ein, Tag aus mit künstlicher Intelligenz. Und dein Hintergrund ist, dass du Psychologie studiert hast. Du bist also studierte Psychologin. Jetzt erzähl mir mal bitte, wie bist du zur KI gekommen? Wie passt das bitte zusammen?
Ja, vielleicht erstmal so als Anfang. Auch Psychologen können Nerd sein. Man muss nicht Informatiker sein, um Nerd zu sein. Ich bin Psychologin. Ich habe in Tübingen studiert und da hatten wir einen ganz tollen Statistikprofessor, der gesagt hat, er will überhaupt nicht, dass wir einfach irgendwelche Knöpfe drücken, wenn wir wissenschaftliche Arbeiten machen oder so oder Auswertungen machen, sondern er wollte wirklich, dass wir tatsächlich in die Statistik reingehen sozusagen und die Berechnungen, die dahinter stehen, wirklich verstehen. Und so kam es dann, dass wir ab dem dritten Semester tatsächlich programmieren lernen mussten, also mit R, so eine Programmiersprache, die sehr wissenschaftlich ist. Und so kam das dann und wir saßen da alle, ich glaube 95% Mädels, die alle bereit waren, irgendwie eher so ein bisschen in die Gesprächstheorie einzusteigen. Und dann sind wir da alle vorm Computer gesessen und dachten nur, was ist hier denn los? Genau, und im Endeffekt, also wir hatten unglaubliche Angst vor diesem, vor dieser Klausur auch, weil die dann auch wirklich so ablief, dass wir vorm Computer sitzen mussten nach einem Semester und einen Datensatz bekommen haben und den dann analysieren mussten. Mhm. Und wir waren alle komplett überfordert, einfach nur von der Tatsache, glaube ich, dass wir uns vorm Computer setzen sollten und da Dinge in der Bash eingeben sollten und sowas. Das war ganz traumatisch für uns alle. Und im Endeffekt, genau, und aber dadurch, dass wir aber gezwungen waren, weil wir ja alle endlich zu diesem Gespräche leiten und sowas hin wollten, haben wir dann tatsächlich alles eigentlich geschafft. Und einfach nur, weil es gab keinen anderen Weg. Plötzlich konnten wir dann auch alle programmieren und haben dann sozusagen den Weg gebahnt. Genau, aber das war die Grundlage für diese ganze künstliche Intelligenz-Geschichte, wie ich da reingekommen bin, weil es halt sehr viel mit Statistik zu tun hat. Und die ersten Algorithmen sozusagen, die man im Rahmen dieser künstlichen Intelligenz, wenn man sich damit beschäftigt, dann sind es sowas wie lineare Regression. Also es sind ganz einfache statistische Methoden, die wirklich eigentlich in den meisten Wissenschaften auch unterrichtet werden. Wo es aber vielen nicht bewusst ist, dass das jetzt schon so ein kleiner Randgebiet ist sozusagen von künstlicher Intelligenz. Und genau, also ich glaube, es können viel, viel mehr Leute, als man denkt.
Naja, und am Ende, der Name sagt es ja schon, es geht um künstliche Intelligenz, also um ein fast schon ja menschliches Phänomen. Es geht ja darum, wirklich eben menschliches Denken ja ein Stück weit zu simulieren. Und da macht es ja durchaus Sinn, sich als Psychologe damit zu beschäftigen, weil man sich natürlich auch damit beschäftigt, würde ich jetzt mal unterstellen, wie das Gehirn funktioniert. Also es geht ja nicht nur um den emotionalen Part, die Psyche, sondern wirklich, was passiert ja im Gehirn. Und wenn ich das ja richtig verstanden habe, geht es ja bei künstlicher Intelligenz ein Stück weit ja auch diese neuronalen Verbindungen im Kopf zu simulieren, oder?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen von den Medien so ein bisschen aufgebauscht worden. Also ich glaube, wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, unser Gehirn tatsächlich zu verstehen. Das ist ein unglaublich komplexes Unterfangen. Und das kennt man vielleicht, es gibt so ein Projekt, das heißt irgendwie Human Brain Project oder sowas. Und das hat Millionen, wenn nicht sogar eine Milliarde, glaube ich, verschluckt. Und die sind also noch weit davon entfernt, auch nur ein Teilgebiet des Gehirns zu verstehen. Also wir sind noch weit davon entfernt, wirklich das Gehirn zu verstehen. Ich glaube, oder so wie ich künstliche Intelligenz auffasse, ist es eher, dass es darum geht, viele Informationen zusammenzufassen, so dass sie zu tatsächlichen Handlungsempfehlungen werden. Das ist noch weit davon entfernt, was unser Gehirn alles kann. Also wir können so viele Dinge, die sind deutlich komplexer als nur ein bisschen Informationen aufnehmen und daraus dann herausfinden, was man jetzt machen soll. Genau, also ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, tatsächlich das Gehirn abzubilden. Also das ist die große Idee dahinter, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch viele Jahre dauern.
Alles klar. Aber du hast mir eben schon einen großen Gefallen getan, weil du schon so ein bisschen in die Definition des Begriffs gegangen bist. Das ist ja jetzt die einmalige Chance, einmal zu erklären, was ist das eigentlich, diese künstliche Intelligenz? Kannst du das mal so ganz einfach runterbrechen, am besten so, dass auch deine Oma das zum Beispiel verstehen würde?
Ja, vielleicht an einem Beispiel ein bisschen eher. Oder vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also ich glaube schon, dass künstliche Intelligenz auch komplex ist, aber dass es nur Teilgebiete des Gehirns abbildet. Also das, weißt du, weil du hattest so gesagt, das ist das ganze Gehirn sozusagen wird abgebildet. Davon sind wir auf jeden Fall noch weit entfernt. Ich glaube, in der künstlichen Intelligenz geht es immer darum, kleine Teile, was wir als Menschen können, abzubilden und diese vielleicht noch ein bisschen besser zu machen, aber nicht dieses komplette Konglomerat an allem, was da passiert im Gehirn, abzubilden.
Okay.
Genau, also künstliche Intelligenz bedeutet für mich aus vielen Informationen, so viele Informationen, die ein Mensch auch gar nicht mehr erfassen kann, Handlungsempfehlungen abzuleiten. Vielleicht lieber an einem Beispiel, wenn wir jetzt 100 Häuser haben und von denen die Preise kennen. Und wir haben vielleicht so 30 Einflussfaktoren, sowas wie, wo liegt dieses Haus, wie groß ist es und weitere, eben 28 weitere Einflussfaktoren. Jetzt kommt mein Haus dazu oder ich will mein Haus verkaufen und ich frage mich, wie viel kostet das jetzt? als Mensch können wir das natürlich uns versuchen, da anzunähern. Wir überlegen uns eine Formel, wie wir eben zum Beispiel die Lage gewichten, weil wir sagen, Lage ist das Wichtigste. Und wir sagen, besonders große Häuser sind auch teuer. So können wir uns dann so ein bisschen daran annähern und sagen, das wird 100.000 Euro kosten. Und mit Hilfe der Computerprogramme, die ich verwende, können wir eben viel mehr Einflussfaktoren mit einbeziehen. Nicht nur vielleicht diese Lage- und Quadratmeterzahl, sondern alle diese 30 können dann benutzt werden, um eben zu einem genaueren Ergebnis zu kommen. Also um da eben genau herauszufinden, wie viel wird es dann am Ende kosten. Mhm. Meistens liegt eben der Computer näher an der Endwahrheit als wie das, was ich mir mit meiner Formel zusammengerechnet hätte.
Das klingt für mich aber ein bisschen, als wären wir hier noch eher im Bereich der angewandten Statistik unterwegs.
Ist ganz viel Statistik oder angewandte Statistik ist auch die künstliche Intelligenz. Ich glaube, häufig haben die Leute das Gefühl, dass das, was ich tue, doch nicht so ganz künstliche Intelligenz ist, weil es dann doch zu erklärbar ist sozusagen. Aber der Unterschied ist halt, dass die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, tatsächlich was daraus bekommen wollen sozusagen und nicht nur ein loses Etwas, eine Blackbox. Und das sind halt einfach erklärbare Konzepte, sage ich jetzt mal. Und was man dann meistens denkt, ist, autonomes Fahren wäre so viel komplexer oder wie auch immer. Aber meistens ist es dasselbe im Kleinen sozusagen wie diese Hauspreise. Nur, dass bei einem autonomen Fahren zum Beispiel geht es darum, dass es diese, also ein Video ja macht sozusagen und dann pro Sekunde eben jedes Bild auseinander nimmt und analysiert. Und da ist es halt so, dass dieses Bild besteht eben aus 256 Pixel oder sowas. Mhm. Und diese 256 Pixel sind dann wiederum die Einflussfaktoren. Mhm. Und das ist genau dasselbe wie mit den Hauspreisen sozusagen. Da hatte ich halt 30 Einflussfaktoren, sage den Preis vorher. Hier sage ich aus meinen Pixeln vorher, wie viele oder so und so viele Pixel zusammen sind irgendwie so oval. Das wird dann bestimmt ein Mensch sein. Und bei dem autonomen Fahren passiert das jetzt also pro Sekunde mit jedem Bild. Bei mir passiert das jetzt einmal mit einem meiner Häuser. Also okay. Die Komplexität ist dieselbe, nur dass es einfach häufiger vorkommt, schneller, mehr Computer, also Verarbeitungskraft braucht sozusagen. Mhm. Genau, aber vom Prinzip her ist es immer wieder dasselbe sozusagen.
Okay, habe ich verstanden. Du, bevor wir diesen Business-Aspekt aufmachen, weil du bist ja selbst Unternehmensgründerin und künstliche Intelligenz, das ist Teil deines Geschäftsmodells. Ich möchte aber noch so ein bisschen in diesem privaten Kontext bleiben. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du auf einer Party bist, ja? Und das ist ja immer schon die zweite, dritte Frage. Was machst du denn so eigentlich? Und dann sagst du, ja, ich mache was mit künstlicher Intelligenz. Wie sind denn da so die Reaktionen deines Gegenübers? Und gerade wenn du denen das so ausführlich erklärst, wie du es mir gerade erklärt hast, gehen dann die Mundwinkel eher nach unten, weil die sich dann denken, ach, das ist ja jetzt gar nicht so abgespaced, wie ich gedacht habe. Wie erlebst du das da?
Ja, genau. Also ich glaube, es ist der erste Gedanke ist, es muss was unglaublich Kompliziertes sein. Das kann ja keiner verstehen sozusagen. Und dann ist es aber doch eigentlich verständlich und dann ist es so ein bisschen underwhelming. Dann ist es so, okay, das kann ja nicht sein. Aber es ist einfach so, es ist underwhelming. Es ist einfach nicht so aufregend, wie man denkt. Und es ist verständlich, es wurde ja auch von Menschen gemacht. Die Konzepte sind auch super alt. Es sind neuronale Netze zum Beispiel, sind das erste Mal in den 70ern, glaube ich, aufgekommen. Also das sind keine neuen krassen Dinge, die da passieren, sondern das sind wirklich Konzepte, die es schon länger gibt. Mhm. Genau, ja. Also ich versuche dann eher so ein bisschen auf die Daten sozusagen zu gehen. Ich würde im normalen Gebrauch gar nicht so sehr künstliche Intelligenz sagen. Ich finde auch, dass es zu vielen verschiedenen Ideen sozusagen führt. Also jeder stellt sich was anderes drunter vor. Deshalb, ich versuche eher so ein bisschen auf die Daten zu gehen. So, ich gucke mir viele Daten an und überlege gemeinsam mit unseren Kunden, was könnte da drin sein? Mhm. Was sind da an Mehrwerte drin? Also eher so in die Richtung, weil das mit der künstlichen Intelligenz viele verschiedene Emotionen hervorruft. Und ganz oft ist man dann schon im ersten Gespräch sozusagen bei den ethischen Bedenken gegenüber der künstlichen Intelligenz, wo, ja, also die noch ein bisschen, oder in manchen Bereichen ist sie schon da oder muss man sich auf jeden Fall die Fragen stellen. Ich glaube aber, dass man häufig noch was dazwischen hat, anstatt direkt von künstlicher Intelligenz zu den ethischen Problemen zu hüpfen. Also ich glaube, da fehlt noch ein bisschen Inhalt in der Mitte. Und genau.
Aber hast du grundsätzlich das Gefühl, weil du gerade Ethik ansprichst, dass die Debatte so ein bisschen sehr aufgebauscht wird oder ist? Weil ich meine, wir machen uns ja jetzt schon Gedanken darüber, dass möglicherweise irgendwelche Roboter uns irgendwann mal pflegen werden, dass Autos sowieso dann fast nur noch selbstständig fahren, dass unsere Geräte miteinander kommunizieren und uns dabei nicht mehr mit einschließen. Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen aufgebauscht ist und dass daher vielleicht auch so ein bisschen Angst oder zumindest völlig überhöhter Respekt kommt?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein super wichtiges Thema ist. Ich finde, jeder Ethikprofessor, jede philosophische Idee, die dazu ist, ist absolut gerechtfertigt und sollte gemacht werden. Es ist auch wichtig und wir müssen uns immer Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich, wenn es irgendwie schlimmer wird, sage ich jetzt mal. Also ich finde, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich glaube nur, dass es ein bisschen im Alltag aufgebauscht wird, genau. Mhm. Also ich glaube, dass man so ein bisschen arg durch die Medien so das Gefühl hat, dass eben die Roboter, die uns töten, irgendwie gerade vor der Ecke stehen. aber da gibt es natürlich auch die Firmen, die das gerne wollen, die dann wirklich auch so humanoide Roboter, die dann wirklich so ein bisschen eher auf soldatenmäßig unterwegs sind. Also die wollen das. Die wollen ja auch dieses Gefühl sozusagen hervorheben und dass man so ein bisschen Angst hat und dann kommt man ins Gespräch. Das ist halt eine Marketingstrategie, genau, aber ich finde, die wird dann ein bisschen zu emotionalisiert und dann ist nicht mehr auf der rationalen Ebene, wie viele Wissenschaftler oder Leute, die sich wirklich mit der Ethik auskennen, wie die darüber sprechen, ist was anderes als wie dieses emotionalisierte Soldatenroboter.
Ist Ethik ein Thema, wenn du mit deinen Kunden sprichst? Du bist ja selbst Unternehmensgründerin, KI ist Teil deines Geschäftsmodells, du hast eine Firma mit deinem Mann gegründet. Lavrio Solutions heißt ihr und ihr beratet vornehmlich kleine und mittelständische Unternehmen. Und ihr versucht bei denen in die Prozesse eben KI zu implementieren. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst. Ja. Ist das da ein Thema? Und erzähl doch mal so ein bisschen was über dein Business.
Ja, also vielleicht gleich zu der Frage. Es ist auf jeden Fall ein Thema. Also wir hatten einmal das Thema, wie viele Einflussfaktoren sozusagen sollen wir mit reinnehmen? Sollen wir mit reinnehmen, welche Person ist für denjenigen Kunden sozusagen zuständig? Also man würde dann sozusagen auf der Personenebene wissen, wer macht viel Umsatz und wer wenig sozusagen. Und da haben wir uns einfach direkt gemeinsam entschieden, okay, das könnte zwar ein guter Einflussfaktor sein, um eine Vorhersage zu machen, aber es ist einfach nicht indiziert, es ist nicht besonders für die Firma sozusagen zuträglich, wenn es einfach so eine Blame-Person irgendwie gibt, so dass wir das gleich rausgenommen haben. Also ich glaube, Ethik ist auf jeden Fall ein Thema bei uns, dass wir versuchen, so schnell wie möglich anzugehen, wenn wir das merken, dass es jetzt gerade irgendwie ein bisschen in eine gruselige Richtung abdriften kann, dann einfach direkt das anzusprechen, zu sagen, ist es wirklich schön, wenn ihr jetzt genau wüsstet, der Hans-Peter, der hat halt einfach nur 10 Leute angerufen, deshalb macht er nicht genügend Umsatz. Wollt ihr das haben? Dann kommt halt ganz oft eigentlich, das ist irgendwie doch ein bisschen komisch und gucken wir lieber, ob wir was anderes sozusagen aus unseren Daten rausholen können oder mit anderen Daten zu denselben Ergebnissen kommen.
Aber das heißt, das wäre grundsätzlich möglich. Und das bedeutet, dass irgendwo auf der Welt tatsächlich Leute damit Geld machen, weil genau solche Lösungen angefragt werden.
Ja. Okay. Leider ist das so, ja. Deshalb ist auch immer noch, wie gesagt, es ist sehr berechtigt, sich über die Ethik Gedanken zu machen. Also es ist notwendig, weil es gibt die Möglichkeiten, das ein bisschen gruselig zu benutzen. Genau, deshalb ist es super notwendig, dass wir darüber sprechen. Genau, ich glaube nur nicht so dieses Emotionale, also dass wir rational darüber sprechen, genau. Ja.
Aber ich unterstelle euch mal, ihr bei Lavrio Solutions, ihr gehört zu den Guten. Erzähl doch mal, was genau macht ihr? Mit in welchen Situationen, mit welchen Wünschen kommen KMUs auf euch zu und bitten euch aktiv um Unterstützung?
Es sind meistens Unternehmen, die halt neugierig sind, die das Gefühl haben, dass sie bereits viele Daten gesammelt haben und noch nicht alles daraus holen, was eigentlich möglich wäre. Ich gehe vielleicht einfach direkt mal in ein Projekt rein sozusagen. Das ist ein Unternehmen, die haben 40.000 Kunden und die haben sehr viele Kunden von diesen 40.000 Kunden, die kündigen. Und die wollen jetzt herausfinden, woran liegt das jetzt eigentlich und können wir dem irgendwie entgegenwirken. Und wir haben uns gemeinsam überlegt, was habt ihr überhaupt für Daten? Natürlich haben die halt Kundenstammdaten, die halt ganz normal, also ja, was man halt so angibt, wenn man irgendwo Kunde wird. Und halt aber auch wirklich spezifisch für das Unternehmen auch noch Daten. Sowas wie lange ist dieser Kunde bei uns schon, hat er diesen Vertrag schon abgeschlossen bei uns? Wann waren wir das letzte Mal bei denen? So alle möglichen Faktoren sozusagen, die sie da eben sammeln. Und die haben wir jetzt alle gemeinsam in einen Machine Learning-Algorithmus hineingetan. Und rauskamen halt eben Wahrscheinlichkeiten für jeden einzelnen Kunden. Wie hoch ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt kündigen wird? So dass die Mitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiter jetzt von diesem Unternehmen jetzt die Möglichkeit haben, ganz systematisch sozusagen durchzugehen, welche Kunden sind in Gefahr, die rufe ich jetzt erstmal an. Und haben so ein bisschen mehr eine Systematik einfach, wie dieser Vertriebsprozess jetzt läuft. Vorher war es so, dass jeder der Vertriebsmitarbeiter einfach irgendjemanden angerufen hat, von dem er jetzt das Gefühl hatte, das würde jetzt passen, da jetzt mal anzurufen. Und jetzt ist es einfach zielgerichtet, dass sie genau eben bei denen anrufen, wo es indiziert ist.
Du hast gerade das Wort Machine Learning verwendet. Was genau ist das? Was meint das?
Genau, also künstliche Intelligenz ist dieser große Überbegriff sozusagen und eins der kleineren Teile ist eben Machine Learning, also das sind wirklich die Algorithmen, die dann die Vorhersagen machen oder genau, die dann diese Daten verarbeiten.
Okay, und Learning impliziert, dass der Algorithmus oder das System dahinter quasi sich selbst aufschlaut, also selbst lernt mit jedem Input, der immer wieder neu reinkommt.
Ja, genau. Das, ja. Also man hat dann sozusagen ein Modell und immer wenn ein neuer Datensatz oder was auch immer reinkommt, dann geht es wiederum durchs Modell durch und kommt wieder eine Vorhersage raus.
Also wie so eine endlose Schleife sozusagen.
Genau, ja. Genau. Ach, und kann dann immer wieder neu trainiert werden, je nachdem, wenn wir sagen, also meistens macht man es aber trotzdem nicht, dass man es mit jedem neuen Datensatz sozusagen neu lernt, sondern immer in einem bestimmten Zeitabschnitt. Also sagen wir mal so, alle 2-3 Monate haben wir wieder genügend Daten neu reinbekommen, dann würden wir es nochmal neu trainieren und wieder neue Vorhersagen rauskriegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein weiterer Mythos rund um das Thema künstliche Intelligenz ist, dass jedes System hochindividuelles und von null auf komplett neu, in eurem Fall auf den Kunden hin, programmiert werden muss. Ist das so? Oder ist das wie bei jeder anderen Softwareprogrammierung zum Beispiel auch so, dass es schon fertige Datenbanken gibt, wo man sich vielleicht schon fertigen Quellcode rausholt? Du ahnst, worauf ich hinaus möchte. Ist KI am Ende wesentlich standardisierter, als wir vielleicht wissen oder annehmen?
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall viele Algorithmen, die sind bereits geschrieben. In den wenigsten Fällen macht es Sinn, sich wirklich neue Algorithmen auszudenken. Also es sind viele Dinge bereits da, vor allem in der Open-Source-Community. Also die Programmiersprache, die wir benutzen, ist Python. Da ist es ganz gang und gäbe sozusagen, dass da wirklich sehr viel Forschungs-Know-how auch einfach drin ist. Und diese Algorithmen können wir dann einfach benutzen, um eben die in unsere Modelle zu implementieren. Genau, es ist aber trotzdem noch viel menschliches oder individuelles Know-how notwendig, um eben die Software so anzupassen, dass es halt genau für den Kunden passt. Also es ist, ich warte immer auf den Moment, dass es tatsächlich standardisierter wird, aber es ist noch sehr viel Individuelles dabei. Also ich warte immer auf den Moment, dass wir irgendwie so viele Kunden haben, dass wir sagen, okay, jetzt ist alles gleich. Aber jedes Mal, wenn wir bei einem Kunden sind, ist wieder irgendwas komplett anders. Also es ist noch viel individuelles, ja, also so kleines, wie sagt man, dran drehen sozusagen. Aber genau, die Hauptalgorithmen sind auf jeden Fall sehr fest, sage ich jetzt mal, und es ist auch eine endliche Anzahl an Algorithmen, die es gibt, die man auch ausprobieren kann. Und genau, aber das, was davor und danach passiert, das ist mit sehr viel Software-Schreiben nochmal verbunden. Also der Algorithmus an sich ist fest sozusagen, aber wie kommen die Daten rein, wie werden sie sauber gemacht, sodass sie eben in diesen Algorithmus reinpassen und auch am Ende sozusagen, nachdem sie aus dem Algorithmus raus sind, wie können wir das wiederum so aufarbeiten, dass die Mitarbeiter es benutzen können.
Aber am Ende des Tages, dein großer Traum ist der von der KI aus der Dose sozusagen.
ja, genau. Ich glaube, das ist von vielen der Traum. Wir sind aber auch da noch ein bisschen weiter davon entfernt, weil es halt doch immer wieder individuelle Probleme auch einfach gibt. Verschiedene Datensätze, Datenbanken, die Unternehmen wiederum selber also haben. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Spaltennamen, überlegt sich ganz eigene Abkürzungen für alles. Also ja, das ist noch ein weiter Weg, genau.
Ich verstehe. Wie schwer ist es eigentlich, eine KI zu entwickeln? Also kann man das mit so ein paar grundsätzlichen Programmierkenntnissen auch? Also wenn man jetzt nicht so der Superprogrammierer ist, du hast ja eben gesagt, ihr arbeitet mit der Programmiersprache Python. Python kann man ja lernen, also man kann ja jede Programmiersprache lernen, ist ja am Ende auch nur eine Sprache. Muss man da super spezielle Kenntnisse haben? Also könnte rein theoretisch jeder irgendwie sich eine kleine, feine KI zusammenprogrammieren?
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also es gibt super viele, auch im Internet wirklich kostenlose Möglichkeiten, wie man da eben so den Einstieg reinfinden kann sozusagen. Also eine so eine Tutorial-Seite, die ich super finde, heißt dataquest.io. Das ist wirklich hands-on. Man muss direkt einfach programmieren sozusagen und einfach Befehle eingeben, die am Anfang komplett vorgegeben werden, aber dann immer weiter sozusagen rausgezogen wird, sodass man dann selbstständig zu seiner eigenen künstlichen Intelligenz kommt. Genau, und einfach ich glaube, der Use Case ist, oder der Witz ist immer wieder, man braucht eigentlich einen Use Case. Man sollte selber so ein bisschen eine Idee haben, was will ich eigentlich machen? Also will ich zum Beispiel aus all meinen Kontodaten, die ich so von mir habe, vielleicht über den nächsten Monat vorhersagen, wie viel werde ich noch übrig haben oder sowas. Also irgendwas, was einen wirklich selber interessiert, dann kriegt man das auch irgendwie auf die Reihe, glaube ich. Genau.
Damit hätten wir übrigens Mythos Nummer 3 entzaubert, nämlich, dass die Entwicklung von KI nur einem ganz exklusiven kleinen Zirkel an Menschen zur Verfügung steht.
Vieles liegt auch daran an den Daten, ne? Also wenn man halt die Daten hat, also ich kann jetzt über mich und mein Konto natürlich sehr gut meine Vorhersagen machen, das sind die Daten, die ich habe. Genau.
Es gibt ja, man unterscheidet, glaube ich, auch ganz grundsätzlich zwischen der schwachen KI und der starken KI. Und wenn ich das jetzt so mich da richtig reingelesen habe, jetzt zum Beispiel das Beispiel jetzt mit einer KI, die mir hilft, mein Bankkonto zu verwalten, das wäre eine sogenannte schwache KI, weil die sich auf ein spezielles Thema fokussiert, wohingegen die starke KI im Prinzip so das Tor aufmacht oder die Möglichkeit bietet, auf vielen verschiedenen Bereichen unterwegs zu sein. Also ich glaube, dieses ganze Thema Smart Home und vernetzte Geräte zahlt darauf ein. Habe ich das gerade richtig wiedergegeben? Wie würdest du diese Unterscheidung beschreiben zwischen schwacher KI und starker KI? Und in welchem Bereich seid ihr vor allem mit eurem Unternehmen unterwegs?
Also ich bin kein so großer Fan in diesen Definitionen von dieser künstlichen Intelligenz. Ich würde einfach sagen, wir sind im Bereich angewandte künstliche Intelligenz. Also mir ist es ein bisschen egal, ob das jetzt besonders vernetzt oder komplex oder einfach, wie auch immer ist. Mir geht es darum, dass unsere Kunden tatsächlich irgendeinen Mehrwert daraus haben. Wie sie das jetzt nennen wollen, ist mir egal, weil ich einfach nur will, dass die Daten so genutzt werden, dass sie den Mitarbeitern irgendwas vereinfachen, dass sie eben dadurch nicht mehr so gestresst sind, weil sie eigentlich jede Woche 1000 Kunden anrufen müssen, sondern jetzt einfach ganz klar wissen, ich muss in einer Woche nur 30 Kunden anrufen. Das ist mein Ziel, das habe ich erfüllt, weiter geht's. Das ist mir wichtiger, als einen Namen dafür zu finden, sozusagen.
Alles klar, und das klingt auch total plausibel. Wie hältst du dich eigentlich persönlich auf dem Laufenden? Ich könnte mir vorstellen, dass man, das ist ja so ein Bereich, wo es permanent neue Entwicklungen gibt, wo es unfassbar viele Trends gibt. Wir haben es ja eben schon angesprochen, ja, schwache KI, starke KI, darauf gibst du persönlich überhaupt nichts. Wie informierst du dich, wie hältst du dich auf dem Laufenden?
Also ich bin ganz viel auf Konferenzen unterwegs. Eine meiner Lieblingskonferenzen ist die PyCon, also von der Python Programmiersprache, die Conference, eben PyCon. Und die gibt es in europaweit sozusagen, aber auch Deutschland und in bestimmten Bereichen auch. Und da passiert immer ganz, ganz viel. Das sind auch nur motivierte Speaker. Also man bekommt, glaube ich, gar nichts dafür. Deshalb sind es wirklich Leute, die gerne einfach ihr Wissen weitergeben wollen und wirklich was für die Community hineingeben wollen. Also es ist ein ganz schöne Atmosphäre auch und wirklich inhaltlich auch sehr, sehr hochwertig. Also Konferenzen finde ich ganz viel. Ansonsten bin ich viel auf Twitter unterwegs. Da passiert auch mal viel und irgendwelche Projekte, die Leute dann vorstellen.
Also du setzt vor allem auf den persönlichen Austausch und du bringst auch KI auf die Bühne.
Ja, genau.
Gehört KI deiner Meinung nach auch auf den Lehrplan? Wenn wir jetzt mal an die nächste Generation denken, die ja in einer Welt unterwegs sein wird, wo es um ein Vielfaches mehr KI-getriebener zugehen wird als heute. Und das ist ja natürlich auch immer so ein sehr beliebtes Thema. Wie viel Tech muss eigentlich jetzt schon stattfinden im Bildungssystem? Und welche Rolle sollte KI deiner Meinung nach dabei spielen?
Ich glaube, wenn sich da motivierte Lehrer finden, die wirklich Lust haben, das verständlich weiterzugeben, dann ist es eine super gute Idee. Falls es diese Lehrer eben nicht gibt, glaube ich, ist es auch in Ordnung, wenn das, ich finde, es muss nicht ein Muss werden in der Schule, sondern eher, wenn es halt die Möglichkeiten gibt, ist es auf jeden Fall gut. Falls es die nicht gibt, glaube ich, dass die Kinder selber auch Interesse haben oder die Eltern dann ein bisschen mitgehen. Und es gibt ja super viele Angebote, auch besonders für Kinder in diesem Bereich reinzuschnuppern. Und eben, ich glaube, du hast auch mal erwähnt, Roboter zu bauen und sowas. Das ist, also ich glaube, wenn Kinder motiviert sind, ist es super. Und vor allem auch die Leute, die es ihnen beibringen, dann wird das einen super Output geben. Genau, aber wenn es so gezwungen ist, glaube ich, ist es auch nicht unbedingt notwendig.
Aber die Spielzeugindustrie, die hat das Thema ja schon für sich identifiziert. Also es gibt ja wahnsinnig viel Spielzeug, in dem schon eine ganze Menge KI drinsteckt. Du hast es eben auch schon angesprochen. Das Thema so Roboter, so kleine Spielroboter. Was hältst du denn davon, Kinder grundsätzlich Roboter bauen zu lassen oder ihnen auch Smart Speaker ins Kinderzimmer zu stellen? Was ist denn da sogar deine ganz persönliche Meinung?
Ja, also Roboter zu bauen finde ich super. Ich finde es, ich kann mir keinen Nachteil daran ausdenken. Ich finde es einfach nur super. Ich finde es klasse, wenn man eben so diesen spielerischen Anfang hat, da reinzukommen und aber trotzdem die Logik sozusagen versteht. Also es sind ja wirklich, es fängt ja ganz klein an. Es geht nur darum, in einem, also nur so Felder sozusagen weiterzulaufen und eben ein Ziel zu erreichen. Und dann muss man eben schon vorher wissen, wo ist mein Ziel, wie komme ich dahin? Ich muss 3 Kästchen nach vorne, 2 nach links. Das ist die Logik sozusagen, die im Groben sozusagen auch hinter dem Programmieren steckt. Deshalb super, ist großartig, wenn das einfach nebenbei gelernt wird. Ich glaube, das ist ja das Ziel von allgemein, wie man Kindern irgendwas beibringt, dass es einfach aus Versehen passiert sozusagen und dann aber tollen Samen sozusagen hat, der für später einfach viel bringt, ja.
Aber wenn KI es ja schon irgendwie so in Spielzeug reingeschafft hat, bedeutet das, dass KI ja grundsätzlich ja auch schon in unserem Alltag angekommen ist. Wo steckt eigentlich schon KI drin, wo wir es vielleicht gar nicht so wahrnehmen? Hast du da so ein paar ganz konkrete Alltagsbeispiele?
Ja, also im Online-Handel zum Beispiel ist ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob man das noch als unbewusst wahrnehmen, so beschreiben kann, weil es ja schon auch auffällig ist sozusagen. Natürlich die Auswahl der Kleidung oder was auch immer man sich aussucht im Online-Handel ist immer personalisiert, immer je nachdem, was man sich vorher angeguckt hat. Und genau, das läuft da vieles ja einfach hinten dran sozusagen, ohne dass man es so wirklich mitkriegt. Genau, alles Mögliche, was mit so Übersetzungen zu tun hat, sind auch ganz viel KI drin. Also es ist in super vielen Bereichen drin. Ich glaube aber, es kann auch noch in ein paar mehr Bereichen reinkommen.
Aber ist das nicht tatsächlich auch so ein bisschen dann die Krux bei dem ganzen Thema, dadurch, dass wir KI oft nicht wahrnehmen? Ist das, nähert das auch so ein bisschen diesen Boden, so ich bin nochmal bei diesem Thema Mythenbildung, nähert das nicht so ein bisschen die Mythenbildung nach dem Motto, die KI unterwandert unser Leben von hinten, weil das Ziel ist, dass wir sie halt nicht wahrnehmen?
Ja, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir mehr tatsächlich rationale Aufklärung machen sozusagen und auch wirklich mehr eben dieses Bild langsam weggehen sollte, dass es so sehr von irgendwelchen Nerds und super schlauen Leuten gemacht wird. Es muss von uns allen gemacht werden, weil wir alle daran Interesse haben, dass wir eben nicht die ganze Zeit so unterwandert werden, sondern tatsächlich irgendwie einen Einblick da rein haben und eher in diese Transparenzrichtung kommen. Also wir können es nicht mehr aufhalten. Es wird so sein, dass immer mehr künstliche Intelligenz noch mehr in unserem Leben drin ist. Der einzige Weg, wie wir damit umgehen können, ist, dass wir es selber mit beeinflussen, dass wir das nicht einfach nur Google und Amazon überlassen, sondern selber mit reingehen. Vor allem muss ich natürlich als Frau auch sagen, wir als Frauen da viel mehr reingehen, anstatt dann einfach nur in irgendwelchen HR-Geschichten nicht mehr in dieselben Jobs zu kommen wie Männer. Das geht halt nicht. Wir müssen selber auch mit reingehen, selber uns da einbringen. Selber uns da drin fortbilden und auch wirklich da die Jobs annehmen und genauso mit den Google-Jungs mit dabei sitzen. Und genau, und noch ein Punkt dazu, da passiert, glaube ich, auch jetzt gerade ziemlich viel, dass man immer mehr in die Richtung gehen will, dass man diese Algorithmen besser verstehen kann, dass man wirklich reinguckt sozusagen in diese Algorithmen, was passiert da und auf welche Faktoren hat diese künstliche Intelligenz besonders geachtet. Und das ist halt der erste Weg, sozusagen auch das alles ja transparenter zu machen und zu verstehen.
Okay, letzte Frage, die ich habe, weil es sich auch einfach hier sehr schön anbietet. Du hast quasi schon direkt diese Überleitung gemacht, so in die Zukunft. Worauf sollten wir achten, wenn wir jetzt mal so 10 Jahre in die Zukunft gucken? Vielleicht ist das schon viel zu weit gegriffen. Lass mal 5 Jahre nehmen. Welchen Einfluss wird KI haben? Welche Rolle wird sie spielen? Was sind so da deine Vermutungen? Wo siehst du unsere Gesellschaft, unsere sich immer mehr digitalisierende Gesellschaft hinwandern?
Ja, also für mich hat künstliche Intelligenz sehr viel mit den Daten eben zu tun und auch, also weil das auch viel ist von dem, was wir wirklich tun, ist uns zu überlegen, welche Daten gibt es überhaupt und wie können wir die verknüpfen, um sie eben nutzbringend zu benutzen. Deshalb glaube ich, dass es ganz viel mit den Daten zusammenführen sozusagen irgendwie passieren wird. Also, oder ich hoffe es, dass zum Beispiel Ämter alle möglichen Daten zusammenführen können, sodass man, dass die Leute an den Schnittstellen tatsächlich einen größeren Überblick darüber haben, was eigentlich allgemein passiert, auch im Bereich der Medizin, dass halt eben da die Daten auch verknüpft werden, dass man Diagnosen, die beim Zahnarzt gestellt wurden, auch mit dem aus dem Allgemeinarzt verbinden kann, dass das alles ein bisschen ein ganzheitlicheres Bild wird, anstatt dass jeder immer nur so einen ganz kleinen Bereich oder seinen kleinen Ausschnitt kennt und nicht das alles verknüpft wird. Also ich glaube, es wird mehr in die Richtung gehen, dass Daten verknüpft werden und dass einfach viel mehr Wissen daraus kommt, der auch wirklich für uns Menschen wichtig wird, weil es einfach auch schöner ist für uns, wenn wir uns dann tatsächlich mit dem Arzt unterhalten und er sich mehr Zeit für uns als Person nimmt und er ins Gespräch kommt, anstatt irgendwelche Röntgenbilder nur anzugucken. Mhm. Also ja, ich bin da ganz positiv und hoffe, dass da ganz viel noch passieren wird und ja, dass einfach ein menschenzentrierteres Leben wird.
Und ergänzend nochmal eben zu den Branchen, welche werden sich am meisten verändern? Du hast eben schon die Gesundheitsbranche angesprochen. So deine Top 3 Branchen ganz schnell einmal kurz vorgetragen. Welche werden sich am meisten verändern? Wo werden wir es auch am meisten spüren?
Ja, ich sage mal, ich hoffe es. Ich hoffe, so dieser öffentliche Sektor in den Ämtern und sowas. Genau, das Gesundheitswesen und natürlich die Automobilbranche.
Ja. Alles klar, super. Vielen Dank, Nathalie. Das war super aufschlussreich. Ich hoffe, dass wir so ein paar Mythen entzaubern konnten, dass wir Mut machen konnten, Lust machen konnten auf KI. Und ich wünsche dir und deinem Unternehmen auch alles Gute, dass ihr auch einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten werdet, dass es genauso kommt. Vielen Dank.
Danke dir. Vielen Dank.